1. Johannes 5, 13 bis 21. Das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Und das ist die Zuversicht, die wir haben zu Gott. Wenn wir um etwas bitten nach seinem Willen, so hört er uns. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, worum wir auch bitten, so wissen wir, dass wir erhalten, was wir von ihm erbeten haben. Wenn jemand seinen Bruder sündigen sieht, eine Sünde nicht zum Tode, so mag er bitten und Gott wird ihm das Leben geben, denen, die nicht sündigen zum Tode. Es gibt aber eine Sünde zum Tode, bei der sage ich nicht, dass jemand bitten soll. Jede Ungerechtigkeit ist Sünde, aber es gibt Sünde nicht zum Tode. Wir wissen, dass wer von Gott geboren ist, der sündigt nicht, sondern wer von Gott geboren ist, den bewahrt er und der Böse tastet ihn nicht an. Wir wissen, dass wir von Gott sind und die ganze Welt liegt im Argen. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns den Sinn dafür gegeben hat, dass wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Kinder, hütet euch vor den Abgöttern. Herr Jesus Christus, wir wollen dir ganz herzlich danken, dass wir jetzt zu dir kommen dürfen. Und dass wir an diesem Sonntagmorgen hier zusammen sein können, inklusive derer, die mit uns über den Livestream verbunden sind, inklusive unserer Kinder und all derer, die mit uns in diesem Haus sind und deinen Namen ehren und dich preisen. Du bist der Lebendige, der Wahrhaftige, der alleinige Gott. Wir geben dir die Ehre und wir beten dich an. Und wir sind hier zusammengekommen, um deinen Namen groß zu machen. Und wir sind zusammengekommen, dieser Gemeinschaft derer, die dich lieb haben, um auf dich zu hören. Deine Worte sind unser Leben, deine Worte sind unser Halt, unsere Basis, unser Glück, unsere Leitschnur, Richtschnur. Wir danken dir dafür, dass wir auch heute Worte von dir gehört haben und dass wir die Worte ausgelegt, erklärt bekommen. Wir bitten dich, dass dein Heiliger Geist segnend, wirksam jetzt hier in unserer Mitte ist. Danke, dass wir dir alles anvertrauen dürfen, was wir im Persönlichen auf dem Herzen haben, was uns so durch Kopf und Herz hindurchgeht, an Lasten, an Sorgen, an Paketen. Und dass wir dir auch unser Land anvertrauen dürfen mit allen Verantwortlichen, die das Sagen haben, in welcher Weise auch immer. Hab du Erbarmen. Hab du bitte Erbarmen in unserem Land. Wirke du hinein in alle Bereiche und insbesondere komm du mit deiner Liebe, dein Evangelium in die Herzen der Menschen. Wir möchten dich herzlich bitten für die unter uns, die in deiner Gemeinde leben, weltweit und unter Druck stehen. Wir vertrauen sie dir, deiner Liebe, deiner Fürsorge, deinem Erbarmen an. Wir nennen immer wieder in großer Treue vor dir dein Volk Israel und bitten dich, dass du mit deiner segnenden, liebevollen Hand sie begleitest und wirksam in ihrer Mitte bist, insbesondere auch unter denen, die deinen Namen kennen. Danke, dass deine Güte, dass deine Treue, dass deine Wahrheit feststehen und wir uns absolut darauf verlassen dürfen. Und so preisen wir dich an diesem Morgen, geben dir die Ehre und besingen dich, Jesus Christus, unseren Gott. Amen.
Das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, euch, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Da können wir jetzt sagen, das haben wir schon gewusst. Das ist uns nicht so neu. Das haben wir schon unzählige Male gehört. Das haben wir manchmal schon auch immer wieder prüfen müssen, ob das auch tatsächlich für uns selber stimmt. Das ist eigentlich nicht so neu, was Johannes uns hier schreibt. Aber wenn wir diesen Brief wirklich verstehen wollen und seinen Schluss, den wir ja vor uns haben, verstehen wollen, dann müssten wir uns diesen Apostel Johannes noch einmal mit seinem ganzen Leben vor Augen halten. Johannes ist, soweit wir wissen, ja richtig alt geworden. Nicht wie die anderen seiner Apostelkollegen, sondern Johannes ist der, soweit wir das sehen, auch wie es in der christlichen Kunst immer wieder dargestellt wird, zu einem uralten Mann geworden. Und wir sehen ihn meistens als diesen uralten Mann auf dieser Insel Patmos in seiner Verbannung, wo er seine letzten Jahre verbracht hat. Und dieses Bild hat sich eingeprägt, ein alter Mann, ein einsamer Mann, ein einsamer Mann, der auf einer Insel seine letzten Jahre verbringt. Was ihn aber so einsam gemacht hat, war ganz sicher nicht sein Alter, war auch nicht diese Insel, auf der er sein musste, sondern Johannes, vermute ich, hätte nie gesagt, ich bin so einsam, es ist so still um mich geworden, wo sind sie alle hin? Jetzt hocke ich hier auf dieser bescheuerten Insel und muss hier meine Zeit vertun, während es so viel zu tun gäbe in dieser Welt und kann eigentlich nichts mehr tun, außer als auf meinen Tod zu warten. Was Johannes einsam gemacht hat, war seine Alleinmerkmalsstellung, seine außergewöhnliche Besonderheit als Person. Er war der Jünger, den Jesus lieb hatte. Das ist ja eine ganz komische Formulierung, weil wir davon ausgehen, er hat doch alle geliebt, sogar uns hat er geliebt. Und dann heißt es immer wieder, der, den Jesus lieb hatte. Das heißt, er war ein Jünger, der Jesus irgendwie näher stand als alle anderen, der von Jesus, man könnte fast sagen, irgendwie bevorzugt worden ist, ihm so nahe kam, dass die anderen Jünger regelmäßig eifersüchtig wurden auf diesen Johannes. Das zieht sich durch die ganzen Jahre, das geht sogar nach Ostern noch weiter, wenn nach der Auferstehung Jesu Petrus noch einmal kommt und versucht, an diesem Stuhl von Johannes zu sägen und dann sagt, Herr, was wird aber mit diesem? Ja, und er merkt, schon wieder hängt er so nah an ihm. Schon wieder hat er den ersten Platz bei Jesus. Was wird nun mit diesem? Und Jesus spricht zu ihm, wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht es dich an, Petrus? Und so steht Johannes nah bei Jesus, nicht Jakobus, nicht Judas, nicht die anderen, auch nicht Petrus, sondern Johannes, folge du mir nach. Da kam unter den Brüdern die Rede auf, dieser Jünger stirbt nicht. Da könnten wir jetzt eine stundenlange Schleife einbauen, warum das so gesagt ist und warum das auch so stimmt. Können wir heute Morgen leider nicht, aber vielleicht kommen wir später einmal dazu. Dieser Jünger stirbt nicht, aber Jesus hatte nicht zu ihm gesagt, er stirbt nicht, sondern wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht es dich an? Jetzt waren inzwischen alle anderen Apostel verschwunden. Johannes weiß, dass er mit Abstand der Letzte ist, der noch da ist, der seiner Gemeinde noch einmal ein letztes wichtiges Zeugnis geben kann. Und das betont er sehr deutlich noch einmal, was wir gehört haben, was wir gesehen haben, was wir mit unseren eigenen Händen berührt und betastet haben. Wir kennen diese verschiedenen eingestreuten Formulierungen. Wir haben seine Ewigkeit gesehen. Wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Wir haben das Licht gesehen. Wir haben die Wahrheit gesehen. Wir haben auch alles andere gesehen, nämlich die Abgründe, die es gibt. Wir haben die Sünde gesehen. Wir haben die Verlorenheit gesehen. Wir haben das verstanden, dass diese Welt, das ist ja ganz harmlos formuliert, dass diese Welt im Argen liegt. Das ist Lutherdeutsch. Dass diese Welt am Ende ist, dass diese Welt im Dreck steckt. Das ist das, was Johannes uns hier beschreiben will. Das haben wir alles gesehen und alles verstanden. Diesen ganzen Dreck, die Lüge, die Hölle, die Sünde. Und wir haben alles, alles, alles hinter uns gelassen. Wir haben die Hölle und die Sünde und das eigene Leben und den Teufel und den Tod uns selbst überwunden. Und das alles versucht Johannes in diesem Brief noch einmal der Nachwelt verbal, mir kam so der Gedanke, einzuhämmern. Sie kennen ja meinen Lieblingsbegriff, präzise. Jedes Wort sitzt bei Johannes, jedes Wort soll treffen. Das verkündigen wir euch, was ihr wissen müsst und was man wissen kann. Und das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, was man wissen kann. Das kann man aber nur dann wissen, wenn man glaubt an den einen Namen des Sohnes Gottes. Wenn man diesen Namen nicht kennt, und mit diesem Namen ist ja nicht nur dieser Name Jesus, also irgendein Eigenname verbunden, sondern der Name Jesu, damit ist ja alles enthalten, alles verbunden, was über Jesus, was über den Sohn, was über den Vater, was über das Wesen Gottes, was über die Ewigkeit Gottes überhaupt zu sagen ist, hängt alles an diesem Namen Jesus. Darum ist uns dieser Name so wichtig, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Ohne diesen Namen haben wir nichts von dem, was uns hier genannt ist. Da kennen wir natürlich diese 1000 Einwände, die es von allen Seiten auch heute gibt, die es immer schon gegeben hat, ihr mit eurem Jesus. Ja, es gibt ja so Tage, da denkt man, kann man das nicht nochmal anders formulieren? Verstehen das eigentlich die Leute, dass wir zum 100. und zum 1000. Mal sagen, ohne Jesus, ohne diesen Namen geht es nicht? Und wir kommen immer wieder an diesen Punkt, wo wir sagen müssen, nein, ohne diesen Namen geht es nicht, weil sich alles um den Namen Jesus dreht. Dass es auch keine andere Erkenntnisse gibt, dass es keine andere Wahrheit gibt, natürlich auch keinen anderen Weg, sondern nur in diesem Namen Jesu. Nichts daneben, nichts ohne diesen Namen, nichts außerhalb von diesem Namen. Und wenn einer kommt und sagt, es muss doch noch irgendetwas anderes geben, dann können wir nur sagen, ja, was denn noch? Was sollte es denn noch geben, nachdem wir diesen klaren, eindeutigen Weg vor uns haben, von dem ja Jesus selbst und auch die Evangelisten und die Apostel immer wieder sagen, wir haben doch diesen Weg. Also wir sind nicht auf der Suche nach diesem Weg, sondern wir haben diesen Weg. Aber es muss doch noch was anderes geben. Und viele Theologen, viele Prediger, viele Pfarrer beeilen sich ständig, dem zuzustimmen, es muss noch was anderes geben als diesen Namen Jesus, als dieses Kreuz Jesu, als das Blut Jesu. Und seitdem suchen unzählige nach anderen Wegen, nach anderen Ideen, nach anderem Wissen, weil sie es nicht ertragen können, dass es nur diesen einen Namen, diesen einen Weg und diese eine Wahrheit geben soll. Es muss doch andere, man kann es ja auch sehr schön formulieren, andere Konzepte geben. Ja, Konzepte der Erlösung, Konzepte des Heils und sie suchen danach. Man kann das ja auch machen, man darf suchen, man darf fragen, man darf auch sein Hirn anstrengen, was man alles noch hätte machen und versuchen können, wie man diese irre Welt überwinden kann. Aber wir stehen ja immer noch in dieser irren Welt. Also wir, die wir hier heute Morgen zusammen sind, wir haben ja schon ein klares Wissen, eine klare Sicht, dass die meisten von uns sagen können, ja, wir haben diese irre Welt auch schon überwunden. Das hoffe ich zumindest, dass die meisten von uns das sagen können. Aber die große Mehrheit um uns, die steht noch mittendrin und die hat gar nichts überwunden. Und die stehen auch heute davor. Ein Blick in die Nachrichten, in die Zeitung, ein Blick nur in die nähere Umgebung und wir sehen das ganze Elend, was da ist und wir haben nichts überwunden und wir werden auch nichts überwinden ohne diesen Namen. Wir suchen nicht nach einer anderen Frömmigkeit. Wir suchen nicht nach irgendeiner neuen Spiritualität. Ja, es gibt viele, die suchen ständig nach irgendwas Interessantem, was es da geben könnte, irgendwelche religiöse Erfahrungen, die sich da wieder zeigen, an irgendeiner verrückten Stelle, nach verschiedenen Alternativen. Wenn Johannes sagt, wir haben das Leben gefunden, das kann man ja dreifach betonen, wir haben das Leben gefunden. Wir haben das Leben gefunden. Wir haben das Leben gefunden. Was wollen wir denn mehr als dieses Leben? Und das lassen wir uns nie wieder wegnehmen von irgendwelchen Sinnsuchern, die auch noch irgendwelche klugen Gedanken haben. Wir müssen gleich zum letzten Satz gehen, der ja irgendwie so ganz sonderbar hinten dran geklebt erscheint, wo es nach diesen schönen Formulierungen plötzlich heißt, Kinder, hütet euch vor den Abgöttern. Das ist ein ganz wesentlicher Satz, der dahin gehört. Einige Ausleger meinten, das ist eigentlich gar nichts, was zu diesem Brief gehört. Das passt auch gar nicht in diesen Ablauf hinein, in diese Formulierung hinein. Das muss da jemand irgendwie angehängt haben. Dieser letzte einsame Satz dieses einsamen Apostels fasst noch einmal alles zusammen. Und da geht es nicht um irgendwelche Götter oder Götzen, Luther übersetzt es so als Götze, sondern hier geht es um Täuschungen. Eigentlich steht da das Wort Idole, das kennen wir ja auch, Idole, also andere Gestalten, Ersatzgestalten, irgendwelche Bilder, Nachbildungen, billige Kopien, also Täuschungen von irgendwelchen interessanten und vielleicht auch faszinierenden Alternativen. Er ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch ihn, oder wenn wir es positiv formulieren wollen, was ich immer gerne tue, in ihm haben wir den Weg, in ihm hast du das Leben, in ihm hast du die Wahrheit, durch ihn kommst du zum Vater. Und wir können wieder sagen, ja, das wissen wir, das haben wir schon lange gewusst und geglaubt und gehört. Das kann man wissen und das muss man wissen. Nicht nur, dass man das Leben haben könnte, sondern dass wir das Leben haben. Darum geht's Johannes. Dass jemand sagen kann und wissen kann, ja, ich habe das Leben. Vor Jahren habe ich manchmal noch so Tests gemacht in der Gemeinde und habe dann gefragt, wer hat das Leben? Oder wer hat den Heiligen Geist? Und da sieht man dieses Zögern. Darf man da jetzt das Händchen heben? Darf man sagen, ja, ich habe das Leben, ich habe den Heiligen Geist? Und alle zucken zusammen und denken, das darf man doch eigentlich gar nicht sagen. Das ist doch arrogant. Wenn ich sagen wollte, ich habe das Leben, ich habe die Wahrheit, ich habe den Heiligen Geist. Ich würde Ihnen aber sagen, hoffentlich recken Sie Ihre Arme beide hoch. Nicht, weil sie etwas Besonderes wären in ihren Dingen, die sie da getan haben, sondern dass sie sagen, ja, ich weiß, ich habe die Wahrheit, ich habe das Leben. Das ist etwas, was mir niemand mehr nehmen kann. Und mit diesem Wissen schließt sich die ganze Ewigkeit auf. Mit diesem Namen, der Name ist der Schlüssel, also nicht im Sinn einer magischen Formulierung, nicht so ein Zaubername, nicht, dass das jemand falsch versteht, sondern in diesem Namen öffnet sich uns der Himmel, die Ewigkeit, die Herrlichkeit Gottes, die Gegenwart Gottes, der Zugang zu seinem Thron und der freie Blick auf ihn, auf den Ewigen, die Parisie, die Zuversicht. Parisie ist ja eigentlich ein politischer Begriff. Wäre übrigens heute auch gar nicht schlecht. Parisie heißt, man darf frei sagen, was man denkt. Das war eine griechisch-römische Erfindung. Parisie heißt, ich darf frei sagen, was ich denke. Und Sie merken, das wäre mal gut, wenn man das tun könnte. Wo auch immer das sein könnte. Frei sagen, was wir denken, was wir glauben, das ist gar nicht so selbstverständlich, nicht einmal in unserer Zeit. Dass wir wissen, das ist der nächste Satz von Johannes, das Wissen, dass er mich hört. Ich glaube, das kann man auch nur dann sagen, wenn man das Geheimnis und den Namen Jesu und den Namen des dreieinigen Gottes ein wenig gesehen hat, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist, dass ich weiß, ja, er hört mich. Ich weiß, dass er uns hört. Und noch einmal die Frage, wissen Sie das? Wissen Sie das? Nicht hoffen, glauben, meinen, könnte es sein, sondern wissen Sie das, dass er Sie hört? Wenn Sie das nicht wissen, dann prüfen Sie noch einmal, woran das liegt, dass Sie das nicht wissen. Das kann man wissen und Johannes sagt, das soll man wissen, dass er mich hört. Dass wir nicht in irgendeinen Nebel hineinrufen und warten, ob da irgendetwas kommt, sondern wenn er uns hört und wir wissen das, dann wissen wir auch, dass wir gehört werden, dass er auch gibt, was wir ihn gebeten haben, wenn wir nach seinem Willen in seinem Namen zu ihm kommen. Da werden natürlich viele, vermutlich auch unter uns, sagen, so einfach geht das nicht. Ist ja klar, wir kennen das alle, ich kenne das auch. Und ich kenne das von vielen, die sagen, mein Beten dringt da einfach nicht durch. Und ich bin da sehr dankbar gewesen für eine alte Schwester, die das mal zu mir so gesagt hat. Ich bete seit Wochen und Monaten und mein Gebet dringt nicht durch. Das ist ein Gefühl, das man da entwickelt, ein Empfinden, das wir da haben, dass wir reden können, dass wir nach Worten suchen, dass wir um Worte ringen, dass wir das Gefühl haben, ich muss vielleicht noch klarer formulieren, ich muss vielleicht noch andere Worte finden, ich muss ihn irgendwie überreden, überwinden, überzeugen, irgendeine Sprache oder irgendeine Haltung muss es doch geben, dass er hört. Zur Not würde ich sogar auf die Knie gehen. Das muss doch funktionieren. Und diese Schwester hat das genauso formuliert. Und ich muss Ihnen gestehen, ich war so ratlos, was sie jetzt sagen sollte, weil das genau mein Empfinden auch war. Über weite Strecken, wir beten, wir bitten, wir reden, wir formulieren, wir nehmen verschiedene Haltungen ein, wir versuchen irgendwie so eine heilige Atmosphäre zu produzieren und trotzdem geht's nur bis an die Zimmerdecke. So hat sie es damals gesagt, Zimmerdecke, das ist mein Problem, meine Zimmerdecke. Und erst im Nachklang kam mir der Gedanke, wie gut das ist, das einmal so deutlich zu sehen. Da ist die Zimmerdecke. Und die Zimmerdecke, die ist weit, weit weg. Im Vergleich zu ihm ist die Zimmerdecke weit, weit weg. Und ich muss nicht durch die Decke gehen. Sondern ich darf wissen, ich bin von allen Seiten umgeben. Du kennst meine Gedanken von Ferne. Bevor ich etwas gesagt habe, weißt du, was nötig ist. Ich sage es natürlich trotzdem noch einmal, auch wenn ich weiß, dass er weiß. Trotzdem darf ich sagen und darf ich es bitten und darf das erleben, dass mein Gebet nicht irgendetwas überwinden muss, dass ich nicht kämpfen muss, auch gar nicht kämpfen soll, jedenfalls nicht für meine wesentlichen Bitten in meinem Leben, nicht schreien muss, nichts tun muss und dass es gar keine Distanz mehr gibt zwischen mir und meinem Gott. Das Wort Distanz, das kennen Sie natürlich, das Wort Distanz ist nichts anderes als das Wort Sünde. Der Sund, da kommt ja die Sünde her, also die Kluft, diese unüberbrückbare Distanz, die sich da aufgetan hat und diese Distanz ist nicht mehr da. Zur Zimmerdecke ist immer noch eine Distanz. Zu ihm ist keine Distanz, weil er mein Gebet, so sagt es Johannes noch einmal, gerne hört, weil er sich freut, wenn ich komme, wenn ich einfach sage, zeige, hinhalte, was in mir ist. Auch den Dreck, auch den Dreck, auch das, was ich niemandem zeigen möchte. An einer Stelle darf ich alles zeigen, alles sagen, alles hinhalten, was da in mir ist, weil das seinem Willen entspricht. Und es entspricht seinem Willen, dass ich da bin, wo ich bin und wo er ist. Dass ich nicht darum betteln muss, ob ich kommen darf, sondern er will da sein, wo ich bin und ich darf da sein, wo er ist. Und das darf ich sagen, lass mich doch da sein, wo du bist. Ich komme zu dir, wir singen das ja unzählige Male, Herr, ich komme zu dir. Das will er so. Und ich darf sagen, ja, das will ich auch. Ich will in deiner Gegenwart stehen. Und das lasse ich mir nie wieder nehmen von irgendjemandem, der mir diesen Namen noch einmal madig machen will. Weil wir das wissen, wenn wir Jesus in seiner Wahrheit und in seiner Herrlichkeit einmal gesehen und verstanden haben, wenn wir an diesen Namen des Sohnes Gottes glauben, wenn wir diese Parisie, diese Zuversicht, diese Gewissheit und Sicherheit haben und wissen, der Vater wartet auf uns. Und wir dürfen frei und offen zu ihm kommen. Ja, werden Sie vielleicht sagen, aber es gibt doch trotzdem noch auch Distanz. Distanz, dieses Wort, wo ja immer noch Sünde in meinem Leben ist und vermutlich immer wieder auftaucht, das hat Johannes schon am Anfang dieses Briefes gesagt, ja, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, dann lügen wir. Das ist nicht wahr, dass wir so fromm und so über den Dingen schweben, dass wir schon alles hinter uns gelassen hätten, dass da nicht doch irgendeine gefühlte Distanz wieder entsteht zwischen mir und ihm, dieser Abgrund, diese Kluft. dass wir Zweifel haben, dass wir träge werden, dass wir uns vertiefen in irgendwelche Geschichten, in denen wir nichts verloren, nichts zu suchen haben, dass wir uns manchmal auch faszinieren lassen von irgendwelchen Dingen, auch faszinieren lassen, das sage ich aus meiner Seelsorgeerfahrung ganz eindeutig, von irgendeinem Dreck, von dem wir auch wissen, dass es mit unserem Leben nicht vereinbar ist, dass es nicht hineingehört in unser Leben. Und trotzdem sind die Dinge immer wieder da, dass wir abrutschen in alte und in neue Sünden, dass da etwas nach uns greift. Und davon gibt es so vieles. Und Johannes weiß das und sagt, das wird geschehen. Das wird geschehen. Verlasst euch drauf. Und weil wir das wissen, dass wir gehört werden, und dass wir mit all diesen Dingen bei ihm richtig sind, nicht nur für uns selber, sondern auch für die anderen, die daneben uns sind, darum wissen wir, dass er solch ein Gebet auch erhören wird, weil das ein Beten nach seinem Willen ist, weil wir dazu berufen sind, füreinander einzutreten, nicht nur für uns selber, sondern auch für die anderen. Wenn du einen Bruder sündigen siehst, dann bete für ihn. Das machen wir lieber anders. Wir gehen da hin und sagen erstmal, was zu sagen ist. Wir waschen ihm den Kopf. Wir machen da einiges, um ihn erstmal zurechtzubringen. Aber Johannes sagt, bete für ihn. Geh in die Stille vor deinem Gott und dieses Gebet geschieht nach seinem Willen und er wird dieses Gebet erhören. Das ist das Gegenmittel. Wenn du einen Bruder sündigen siehst, dann hast du eine Verantwortung für deinen Bruder und für deine Schwester. Nimm diese Verantwortung, ich kann es wieder auch positiv sagen, nimm doch dieses Recht einfach mal wahr. Statt dich zu beklagen, zu beschweren, dass da immer irgendwelche Leute sind, die alles Mögliche falsch machen oder anders machen. Ins Gebet und alles vor ihm ausbreiten, für den Bruder, für die Schwester eintreten. Wie sich da einer innerlich verliert, auf Abwägen ist, in seiner Problemzone landet und von diesen Problemzonen hat jeder seine eigene, das kennen wir auch, das wissen wir, dass wir schuldig werden. Wenn du einen siehst, dann bete für ihn. Weil er gekommen ist, um uns zu erlösen, zu suchen und selig zu machen. Das war das Wort, das über diesen Sonntag und über dieser Woche steht. Weil er gekommen ist, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Wie könnten wir etwas anderes wollen als er? Dass wir erlöst werden und dass wir erlöst bleiben. Nicht anklagen, sondern eintreten. Und dann kommt diese ganz sonderbare Formulierung, diese Ausnahme, wo Paulus, Johannes an einen sehr wichtigen Punkt kommt und sagt, es gibt aber eine Sünde zum Tode. Und ich möchte nicht wissen, wie viele auch unter uns oder irgendwo im Livestream jetzt innerlich zusammenzucken und genau an diesem Punkt wieder ihre alte Angst haben. Nämlich die eine Sünde, die zum Tode ist, die eine Sünde, die wir an verschiedenen Stellen in der Bibel immer wieder finden, die Kardinalstelle in Matthäus 12, Vers 31. Darum sage ich euch, alle Sünde und Lästerung wird den Menschen vergeben, aber die Lästerung gegen den Geist wird nicht vergeben. Und wer etwas redet gegen den Menschensohn, dem wird es vergeben. Aber wer etwas redet gegen den Heiligen Geist, dem wird's nicht vergeben, weder in dieser noch in jener Welt. Ich kann die Gespräche nicht zählen, wo langjährige, sehr treue, gläubige Geschwister sagen, ich habe diese Sünde begangen. Ich habe da etwas gemacht, was ich niemals hätte tun dürfen. Ich vermute sogar, dass viele unter uns schon mal an diesem Gedanken gestanden haben. Könnte es sein, dass ich genau an dieser Stelle gescheitert bin, gefallen bin? Wir kennen ja auch die Stelle aus Hebräer 6, Vers 6, wo es heißt, wer dann doch wieder abfällt, kann nicht noch einmal erneuert werden zur Buße. Und wir sehen immer dieses Abfallen, da plötzlich fällt da einer runter. Plötzlich tappt da einer in die große Falle. Und begeht die eine Sünde. Da steht aber nicht, dass da einer so ganz plötzlich abfällt, sondern da steht, dass da einer irgendwo hingerät. Das ist dieses Wort. Der gerät da irgendwo hin, nämlich ins Anderswo. Da ist einer anderswo hingeraten, aber nicht in einem Augenblick, sondern das ist ein Prozess, das ist ein Weg. Und das liegt auf einer ähnlichen Ebene, dass da eine Sünde ist zum Tode. Wer etwas redet gegen den Heiligen Geist, wird dann von vielen so verstanden, wer ein einziges Mal etwas gegen den Heiligen Geist sagt oder auch nur denkt. Auch das gibt es, Menschen, die sagen, ich habe da etwas gedacht. Und es ist ja mein Gedanke, also bin's ja ich, der das gedacht hat. Also bin's ja ich, der das auch so meint. Wer sonst sollte in mir irgendetwas denken, wenn nicht ich? Das ist eine Falle. Das ist ganz hinterhältig, ganz gemein. Eine alte Schwester, die sagt, ich habe einmal ein böses Wort zu meiner Mutter gesagt. Sie hat ein ganz, ganz enges Verhältnis, ein ganz schönes Verhältnis zu ihrer Mutter und hat sie einmal ein böses Wort gesagt zu ihrer Mutter und sagt, das kann mir nicht vergeben werden. Das war mein Matthäus 12, Vers 31, gesündigt wieder den Heiligen Geist. Und es klingt dann auch sehr demütig, sehr einsichtig, sehr sensibel, sehr feinfühlig. Man denkt, oh, da ist aber ein Mensch, der ist ganz tief in seinem Glauben und dem ist es wirklich schwer geworden. Zugleich müsste man solch einen Menschen fragen, für wie klein hältst du eigentlich das Kreuz Jesu? Für wie schwach hältst du dieses Kreuz Jesu? Für wie wirkungslos? Wenn es in Lukas 1 schon ganz am Anfang hieß, er hat uns eine Macht des Heils aufgerichtet und jetzt haben wir einen Gedanken, der ein bisschen schräg oder falsch oder auch richtig tief einen Bruch verursacht und wir haben das Gefühl, da ist jetzt alles verloren. Da hilft auch das Kreuz Jesu nicht mehr. Immer wieder dieser Eindruck, das Kreuz Jesu mag für alle Welt gelten. Für alle Menschen, für alle Schuld der Welt, nur für mich reicht es nicht. Kann man nur sagen, das ist Hochmut. Klingt demütig, ist aber Hochmut. Dass einer das Kreuz Jesu so klein macht und ihm nicht zutraut, dass dieses Kreuz wirklich reicht. Da stirbt der Sohn Gottes für uns, das Lamm Gottes für die Schuld der Welt, das sage ich ja immer wieder, das sagen wir immer wieder, und ein böses Wort könnte das alles zunichte machen. Ein böser Gedanke könnte das zum Scheitern bringen, dass die Vergebung und die Gnade und die Barmherzigkeit und die Güte schon bei einem einzigen Wort am Ende sein könnte. Diesen sensiblen Gemütern, die gibt es ja, und ich will das auch nicht kleinreden, auch nicht irgendwie verächtlich machen, diese sensiblen Gemüter, die mühseligen und Beladenen, die das auch in sich so erleben, auch die Perfektionisten, die immer alles ganz, ganz richtig und gut machen wollen und müssen und die sich das gar nicht anders denken können, die müssten manchmal ein wenig mehr Vertrauen haben in die Gnade, in die Barmherzigkeit, in die Macht des Kreuzes Jesu, in die Macht des Blutes Jesu. Und das nicht zu klein sehen, die Gleichgültigen und die Bequemen, die alles so leicht übergehen, denen müsste man möglicherweise viel mehr Sorgen machen in ihrer Haltung. Dass sie merken, wie sie ihr Leben mit Unsinn gestalten, auf falschen Wegen sind. Und das ist so tragisch. Johannes sagt nicht, es gibt eine Sünde zum Tode, sondern er sagt, es gibt Sünde, die führt zum Tode. So schlicht. Nicht eine, sondern es gibt Sünde, die führt zum Tod. Eine Haltung. Eine Haltung. Und zwar eine ganz bestimmte Haltung. Eine ganz bestimmte Haltung. Die führt tatsächlich zum Tod. Die führt auch nicht plötzlich zum Tod, sondern die führt zu einem schleichenden Tod. Das ist eine Haltung gegenüber dem Heiligen Geist. Und wir müssen das noch einmal sehen, was es damit auf sich hat. Zum einen ist damit gesagt, der Geist ist, wenn man das menschlich sagen darf, offensichtlich in seiner Heiligkeit, in seiner Bedeutung, in seiner Einzigartigkeit, ich traue mich das fast nicht zu sagen, ich werde es auch gleich wieder rufen, höher als Jesus. Nein, kann ja gar nicht sein. Aber wir haben diesen trinitarischen Begriff und an dem wollen wir niemals kratzen. Nur wir verstehen diesen trinitarischen Begriff immer als eine Reihenfolge. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und beim Vater ist es noch klar. Beim Ewigen ist es noch klar. Beim Sohn steigen schon viele aus und den Heiligen Geist, den halten viele für ein Anhängsel. Das kann man haben oder auch nicht. Das kann man beachten oder auch nicht. Das ist etwas für Leute, die besondere Ansprüche haben, die besonders fromm sein wollen. Für die ist der Heilige Geist gedacht und für die anderen, die kommen auch irgendwie so durch. Wenn wir diesen trinitarischen Gedanken zu einer Reihenfolge machen, dann wird's falsch. Es gibt keine Reihenfolge. Wenn es eine Reihenfolge gäbe, dann müssten wir sagen, zuallererst ist es der Geist, denn Gott ist Geist. Und das ist für uns ganz wichtig, dass wir das nicht hinten dran hängen, dass wir es nicht vernachlässigen und denken, das ist alles nicht so furchtbar wichtig für uns. Wir haben den Vater und den Sohn, er ist aber vor allem der Geist und wir müssen das Wesen des Geistes verstehen, dass er keine Zugabe ist, sondern Gott ist Geist und Geist ist Gott. Das ist die absolute und vollkommene Gottheit Gottes, die wir nie klarer, nie reiner, nie größer haben können. Die absolute Unteilbarkeit Gottes, die höchste Reinheit Gottes, die unmittelbare Machtfülle Gottes. Der Geist, den wir nicht sehen. Der Geist, durch den Gott den Sohn von den Toten auferweckt hat. Das ist so ein Maßstab für diesen Geist, für die Kraft, für die Macht dieses Geistes. Und der Geist, durch den auch wir lebendig gemacht werden. Und mit diesem Geist hat er sich mit uns verbunden. Kommt das an? Das muss ankommen. Dieser unteilbare, ewige, ungeteilte, heilige, ewige Gott hat sich in dieser Weise mit uns verbunden. Diese absolute Heiligkeit, die nun in mir sein darf, obwohl ich noch lange nicht so bin, wie ich sein soll und werden soll und irgendwann einmal auch so sein darf. Aber das ist jetzt in mir. Das ist jetzt in mir. Der Geist, er ist in mir. Und weil der Geist für den lebendigen Gott in höchster Vollkommenheit steht, darum hat die Sünde gegen diesen Heiligen Geist eine ganz andere Qualität als irgendeine andere Sünde. Nicht das eine böse Wort, nicht der eine böse Gedanke, nicht ein lästerlicher Gedanke ist das Problem, sondern ein anhaltender Widerstand und Widerspruch gegen diesen Heiligen Geist, der in mir wohnt und der auch mit einer Macht in mir wohnt. Also man muss schon gegen diesen Geist sein wollen. Sich dagegen sträuben, nicht versehentlich hier und da irgendwo in eine Falle tappen, sondern tatsächlich sagen, ich will das so. Ich will manches von ihm in meinem Leben nicht haben. Wenn einer ständig alle roten Ampeln überfährt, im Straßenverkehr merken wir schnell, wo wir da landen. Wenn einer ständig jedes Stoppschild übersieht, mit Absicht rüberfährt, ständig alle Mahnungen missachtet, die es auch neben uns, um uns herum gibt, vielleicht sogar noch stolz ist auf die Freiheit, die wir haben, dann wird's richtig riskant. Da sind wir auf dem Weg der Sünde, die zum Tode führt. Es gibt Sünde, die führt zum Tod, zum geistlichen Tod, zum Aus, zum nicht mehr unter dem Segen zu stehen. Sünde, die zum Tode führt, ist keine Sünde, die auf der Stelle zum Tode führt, sondern ein schleichender Tod. Und das Problem, das ahnen wir, da steht kein Stoppschild. Da steht niemand mit einem kleinen Fähnchen in der Hand und sagt, hier ist die allerletzte Chance, umzukehren. Sondern da haben wir zu hören auf die vielen die um uns sind. Da gibt es einen, es gibt ja diesen schönen Begriff, diesen Point of No Return. Ja, die Flieger kennen das, Point of No Return, wenn ein Pilot startet mit seinem Flugzeug und dann weiß er genau, bis zu einem bestimmten Punkt auf der Startbahn könnte ich den Start noch abbrechen. Wenn da irgendwas Komisches an Geräuschen ist an meinem Flieger, wenn da irgendein Krachen, ein Quietschen, ein Geräusch ist, dann wird er natürlich, wenn es noch geht, auf die Bremse treten. Ich weiß gar nicht, ob das eine Bremse ist, aber er wird versuchen, das zum Stoppen zu bringen, sonst geht's ab in den Kartoffelacker oder was da gerade so ist. Und das ist nicht gut. Also diesen Point of No Return zu sehen und zu wissen, bis dahin kann ich stoppen. Diesen Point of No Return gibt es nicht nur einmal. Den gibt es auch, wenn er über den großen Teich fliegt. Dann weiß er, ich habe eine bestimmte Menge an Treibstoff. Und die reicht irgendwann noch zurück. Wenn aus irgendwelchen Gründen da was passieren sollte, kann ich noch umkehren. Wenn ich diesen Point of No Return überwunden habe, dann kann ich nicht mehr umkehren. Dann muss ich weiterfliegen. Und wenn ich dann landen will, dann taucht dieser blöde Punkt noch einmal auf. Nämlich, wenn da irgend so ein Rindvieh steht auf der Landebahn. In manchen Ländern gibt's ja sowas. Da können Sie mit dem Fahrrad auf die Landebahn fahren. Also andere Rindviecher meine ich jetzt, die da stehen, dann kann er bis zu einem bestimmten Punkt noch einmal durchstarten und auf diese Weise dem Rindvieh aus dem Weg gehen. Das ist der Point of No Return. Und er ist wichtig. Aber da steht nirgends ein Männchen mit einer Fahne in der Hand. Da steht kein Schild. Hier ist der Point of No Return, sondern das muss man wissen, wo das ist. Und irgendwann weiß man das. Irgendwann hat man es verstanden, wo dieser Point of No Return tatsächlich ist. Und irgendwann ist dieser Point of No Return einfach vorbei. Wenn so ein Flugzeug Geräusche macht, als Passagier merkt man das vielleicht nicht, als Pilot merkt man das sofort. Da stimmt was nicht. Spätestens wenn die rote Lampe leuchtet, sagt man nicht, ach, das ist ja nur eine rote Lampe. Da haben wir ja ganz viele davon. Sondern er weiß, was er zu tun hat. Wenn der deutsche Standardmann ein merkwürdiges Geräusch an seinem Auto hört, muss ich Ihnen gar nicht weiter sagen, der bricht seinen Urlaub ab und fährt erstmal in die nächste Werkstatt. Heiligsblechle, da darf nichts dran kommen. Wenn unser Körper sonderbare, ich will gar nicht sagen, Geräusche macht, sondern sonderbare Macken kriegt, dann gehen wir normalerweise sofort zum Arzt und lassen das untersuchen. Wenn das Herz nicht mehr richtig mitmacht, wenn irgendwas spinnt, wenn irgendwo was sonderbar und merkwürdig sich anfühlt, dann sofort zum nächsten Arzt, unbedingt. Nur wenn unser Leben komische Geräusche macht, wenn es klappert und klemmt und scheppert im eigenen Leben, da sagen wir, wird schon. Hat immer funktioniert. Wir machen weiter wie bisher. Kein Problem. Und wir wissen, dass es viele Points of No Return in unserem Leben gibt. Aber da ist kein Schild, kein Männchen, keine Ampel. Aber eigentlich wissen wir das. Wir spüren das, wir ahnen das. Und hinterher sagen wir vielleicht, oder manchmal kommt dieser Gedanke, wenn ich das gewusst hätte, wenn ich nicht so blind gewesen wäre, wenn mir jemand gesagt hätte. Hat's uns denn keiner gesagt? Wenn wir noch einmal genau hinschauen, dann müsste man ja sagen, wie Gott es in Jesaja 5 einmal sagt, was sollte man denn noch tun, was ich nicht getan hätte? Was sollte man denn noch alles sagen, was ich nicht gesagt habe? Seit 3.500 Jahren sagt er etwas, redet er zu uns, dass wir umkehren sollen. Also damals noch nicht wir, sondern andere, die vor uns gewesen sind. Und immer wieder, ich bin ein gnädiger Gott, aber ich bin auch ein heiliger Gott. Seit 3.500 Jahren sagt er, ich habe keinen Gefallen am Tode des Gottlosen, sondern dass er umkehre von seinem Wege und lebe. Seit 3.500 Jahren sind wir eingeladen und gerufen und gezogen und gemahnt mit vielen anderen zusammen. Und seit 3.500 Jahren wird es in den Wind geschlagen. Widersprochen, manchmal ausgelacht oder die werden ausgelacht, die davon reden. Das ist immer doch die billigste Methode, um diesen Point of No Return aus dem Weg zu gehen. Und seit 2000 Jahren wenigstens geht es auch um uns, dass er uns sagt, kehrt um. Lasst euch versöhnen mit Gott. Lasst euch zurechtbringen durch die Gnade. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Dass wir das verstehen, nicht nur Flugzeuge machen komische Geräusche, nicht nur Autos, nicht nur unser Leib gerät manchmal aus den Fugen und spinnt da so vor sich hin, sondern unser Leben macht manchmal sehr sonderbare Kapriolen und Wege. Und vielleicht könnte man sagen, auch Gott macht keine sonderbaren Geräusche, aber er macht deutliche Geräusche in seiner Geschichte, die man nicht übersehen und nicht überhören darf. Sie haben sein Wort, das sollen sie hören. Wir wissen, sagt Johannes, wir wissen doch. Wir haben sein Wort, das wollen wir hören. Und wenn er doch den Eindruck hat, dass er alle Ampeln überfahren hat, der Point of No Return schon längst hinter sich gelassen hat und fragt, sollte es für mich noch eine Chance geben? Und manche sagen, nein, für mich gibt es keine Chance mehr. Dann auch das andere zu sehen, nämlich, das könnte ein letzter Point of No Return sein, wo du einen Point of Return in aller Deutlichkeit sehen kannst. Ein Schritt weiter und es könnte zum No-Return werden. Hier stehen bleiben, hier aufwachen, hier hinschauen, hier ehrlich werden und sagen, das ist mein Point of Return. Das ist der Punkt in meinem Leben, an dem ich umkehren muss. Kann ich Ihnen gerne sagen, diesen Punkt gab es in meinem Leben. Nach verschiedenen Anläufen, einen Punkt, wo ich gewusst habe, das ist deine letzte Chance umzukehren. Dein Point of Return. Und sonst wird es ein Point of No Return. Und diesen Point of Return haben wir in dem Augenblick, wo ich wach werde und wo ich sagen kann, es ist allerhöchste Zeit, umzukehren. Dabei müssen Sie gar nicht bis an diesen Punkt vorrücken, sagen, wo Sie endlich einmal auf diese Idee kommen. Jetzt ist die allerhöchste Zeit. Das können Sie auch schon vorher machen. Wir wissen ja, wie unsere Wege sind. Aber dass wir am Kreuz Jesu dieses allerletzte Wort haben, da haben wir wirklich ein Schild, eine Ampel, ein Zeichen. Nicht ein Männchen, sondern einen Mann, der sein Blut vergossen hat. Das Kreuz, das aufgerichtet ist, das man gar nicht übersehen kann und nicht übersehen darf. Das letzte große Zeichen, hier ist der Point of Return, hier kannst du umkehren. Warum machst du es nicht? Warum machst du es nicht? Wenn du Jesus begegnest, wenn du Jesus siehst, wenn du sein Rufen, sein Bitten, sein Mahnen, seine Einladung hörst, wenn du begreifst, jetzt brauche ich Jesus, dann geh doch nicht einfach weiter. Wenn du sein Wort hörst, wenn du es wahrnimmst, dann ist das der Point of Return. Dann kehre um. Das klingt ja immer so negativ, kehre um. Buße tun, nennen wir das. Ja, das ist natürlich auch so etwas, aber orientiere dich, wach auf, fang neu an mit deinem Leben, wenn du das begreifst, dass er für dich am Kreuz gestorben ist. Und dann wird aus diesem No ein Yes. Jetzt darfst du kommen, jetzt darfst du umkehren. Weil das Wort, das Kreuz, aufgerichtet ist als ein Zeichen der Versöhnung. Wie sollten wir daran einfach vorbeigehen? Nur wenn du das Kreuz nicht mehr sehen kannst, also das hat ja einen doppelten Sinn. Ich kann es tatsächlich nicht sehen oder ich kann es nicht mehr sehen. Ich kann es nicht mehr hören. Immer dieses Kreuz, immer dieses Blut Jesu. Nein, ich will es nicht mehr hören. Ich kenne ganz viele, die das so gesagt haben. Auch in Gemeinden, auch unter Predigern. Wir wollen dieses Kreuz nicht. Wir wollen auch Jesus nicht dauernd im Mittelpunkt haben. Wir wollen nicht vom Blut Jesu reden. Wenn das Kreuz Jesu und damit sein Name plötzlich unwichtig, unbedeutend, überflüssig oder klein wird, wenn du das Kreuz Jesu mit Füßen trittst, das ist eine andere Formulierung dafür, dann sitzt du tief in der Falle mit vielen, vielen anderen. Wenn jemand kommt und sagt, das Kreuz Jesu brauchen wir eigentlich doch nicht, dann bin ich weit weg. Dann bin ich weit weg. Und dann sollten Sie auch weit weg sein, wenn einer das Kreuz Jesu, diesen Namen Jesu nicht mehr will. Lasst euch nicht irritieren, sagt Johannes. Lasst euch nicht täuschen. Lasst euch nicht davon abbringen, von diesem Namen und von diesem Kreuz. Und ich kann diese Predigt nicht anders abschließen, als mit diesem Satz, wie Johannes diesen Brief abschließt. Da kommt nichts Schönes mehr. Da kommt nur noch dieser eine Satz. Lasst euch nicht in die Irre führen. Hütet euch vor diesen Täuschungen, die so täuschend echt aussehen und doch garantiert zum Tode führen. Ihr wisst, wo das Leben ist. Und dann kehrt um. Wir beten miteinander. Jesus, und wir wollen dir von ganzem Herzen danken, dass wir diesen Punkt einmal in unserem Leben, vielleicht auch mehrfach gesehen haben und dass du in großer Geduld immer wieder da gewesen bist und uns das vor Augen geführt hast, uns eingeladen, gemahnt, uns freundlich und manchmal auch streng begegnet bist, bis wir endlich diesen Punkt entdeckt haben, umgekehrt sind und verstanden haben, wie reich wir durch dich und bei dir beschenkt sind. Und wir wollen dir danken dafür, dass wir das erleben durften und immer noch darin leben dürfen, dass wir ewiges Leben haben und niemand uns das nehmen kann, diese ganze Fülle, diesen Reichtum. Auch das, was wir noch nicht einmal verstanden und ausgeschöpft haben, aber dass wir wissen, was wir an dir und deinem Namen und deiner Erlösung haben. Und wir bitten dich auch an diesem Morgen, an diesem Tag, lass auch die das erfahren und erfassen, die noch vor diesem Punkt stehen und immer noch nachdenken und prüfen und überlegen und taktieren und unsicher sind. Lass sie erfahren, dass du der lebendige Gott bist, der Heilige, der Unteilbare, der Ewige, die Herrlichkeit. Und dass du nichts anderes bringst als Reichtum und Fülle und Heil und Segen. Und alles, was wir in dir haben. Danke, dass du auch an diesem Tag vor uns und vor vielen stehst und wir eingeladen sind, wieder ganz neu uns an dich zu halten. Gelobt sei dein Name. Und in deinem Namen beten wir gemeinsam, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.